Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in dieser Woche besuchte ich eine Dame zum 90. Geburtstag. Ich habe gerade am reich gedeckten Tisch Platz genommen. Da merkte ich, wie sie aufgeregt anfing, etwas zu sagen. Sie rang um Worte. Und dann platzte es aus ihr heraus: Herr Pastor, ich bin jetzt 90 Jahre alt, aber ich kann mich gar nicht darüber freuen. Vor einiger Zeit ist mein Sohn im Alter von 60 Jahren verstorben. Warum musste er vor mir gehen? Warum bin ich nicht zuerst gestorben? Warum hat Gott mich nicht zuerst genommen? Das ist doch nicht gerecht. Und deswegen bin ich ärgerlich auf Gott und auf die Kirche. Sie war vor einigen Jahren extra wegen ihres Sohnes hier nach Halle gezogen. Und nun ist er nicht mehr da. Und das belastete sie. Der Tod macht oft einen Strich durch unsere Rechnung. Ich habe vorige Woche eine 59-jährige Frau beerdigt. Da stand auch der Vater mit am Grab. Es ist nicht recht, wenn Eltern ihre Kinder beerdigen müssen. Gestern war in Bielefeld die Trauerfeier unseres ehemaligen Pastors Andreas Hahn. Ich weiß nicht, wer sich noch an ihn erinnert. Mit 63 Jahren verstorben. Er war gerade in den Ruhestand eingetreten. Der Tod schlägt gnadenlos zu. Wir verdrängen ihn oft. Sigmund Freud nannte dieses Verdrängen einen Abwehrmechanismus. In der Tiefe glaubt niemand an seinen Tod. Im Unbewussten ist jeder von uns überzeugt von seiner eigenen Unsterblichkeit, sagt er. Und dann schlägt der Tod zu. Nicht nur bei 90-Jährigen, sondern auch bei Kindern, Verwandten, Freunden, Wegbegleitern. Vielleicht standen Sie in den letzten Monaten auch an einem Grab. Vielleicht haben Sie jemand in Ihrer Familie, aus dem Freundeskreis verloren. Und sobald jemand stirbt, den wir kennen und lieben, mit dem viele Erinnerungen verbunden sind, den wir vielleicht monatelang begleitet haben und der nicht sterbenskrank war, sondern fröhlich gelebt hat, ist der Tod ein Anstoß, ein Skandal, ein Ärgernis. Und man fragt, warum? Warum er? Heute am Ostersonntag geht es genau um dieses Thema, um die Macht des Todes, der brutal zuschlägt, und um den Schmerz und das Leid, das damit verbunden ist. Und falls jetzt hier jemand sitzt, der genau damit gerade ringt, dann ist Ostern genau dein Thema. Manche wenden ein: Ach, wer weiß, ob das Grab überhaupt leer war. Wer das in Frage stellt, muss allerdings die Frage beantworten: Ja, wie kommt es eigentlich, dass aus diesen verängstigten Jüngern auf einmal so fröhliche Bekenner wurde? Also am Samstag gestern waren die Jünger verängstigt und haben sich verbarrikadiert. Und dann ist irgendetwas passiert, sodass aus denen, die eben noch Angst hatten und sich versteckt haben, auf einmal eine Gruppe wurde, die mutig und fröhlich gewachsen ist und auf einmal die Kirche entstanden ist. Voller Freude, Hoffnung, Mut, Glaube. Wenn Jesus nicht vom Tod auferstanden wäre, was sonst könnte diese Veränderung beschreiben? Manchmal erklärt man sich das heute so, dass man sich vorstellt, die Jünger saßen zusammen und erinnerten sich an Jesus. Und sie erinnerten und auf einmal wurde das so lebendig, dass sie irgendwie das Gefühl hatten, Jesus war mitten unter ihnen. Und dann dachten sie sich die Geschichte mit dem leeren Grab aus. Und sie glaubten es, weil es ihnen ein gutes Gefühl gab. Nochmal Sigmund Freud: Glaube als Wunschdenken, als Projektion dessen, was ich mir wünsche. Aber es ist ganz interessant, wenn man, wir haben es gerade gehört in der Lesung, wenn man in der Bibel liest, die ersten Ostergeschichten, es ist eben nicht die Reaktion: Oh Jesus, da bist du endlich wieder, wir haben schon auf dich gewartet. Oder: Na, endlich gehen unsere Wünsche in Erfüllung. sondern die Reaktion der ersten Jünger war ganz anders. In unserer heutigen, eher säkularen Gesellschaft ist die große Frage, was kommt nach dem Tod? Kommt da etwas? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Und manchmal meint man, das sei so die zentrale Aussage von Ostern, es gibt was nach dem Tod, wir brauchen uns keine Angst, keine Sorgen mehr zu machen. Da kommt noch was. Aber auch das ist nicht die erste Reaktion der Jünger, als sie Jesus sehen, dass sie sagen, ach, jetzt brauchen wir keine Angst mehr vor dem Tod zu haben. In allen vier Evangelien ist die erste Reaktion der Nachfolger Jesu eben nicht, dass sie auf einmal fröhlich wurden und Halleluja riefen, sondern erstmal wurde ihre Angst noch größer. Markus schreibt, wir haben es gerade gehört, die Frauen gingen hinaus und flohen vor dem Grab. Denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagte niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Und so endet das ursprüngliche Markus-Evangelium. Lukas erzählt es auch ähnlich. Am leeren Grab, die Frauen aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Und als dann Jesus den Jüngern erscheint, ist es nicht anders. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und auch bei Johannes lesen wir, dass die Jünger, nachdem Jesus ihnen begegnet war und sie wussten, dass er auferstanden war, sie sich immer noch versteckten und nur hinter verschlossenen Türen zusammenkamen. Sie hatten Angst, dass die Leute, die Jesus getötet hatten, nun sie töten würden, denn die waren ja noch alle da. Es war ja erst 3 Tage her. Am Ostersonntag sagt kein Jünger, Hurra, die Macht des Todes ist besiegt. Nun können wir uns auf ein Leben nach dem Tod freuen. Erst nach und nach im Neuen Testament entwickelt sich dieser Inhalt. Langsam begann man zu verstehen, was das bedeutet. Am Ostersonntag begriffen die Jünger und seine Nachfolger nur zuerst, Jesus ist wieder da. Er ist wieder da, unser Rabbi. Und damit ist seine Botschaft gültig. Der Tod konnte ihn nicht halten. Mehr wussten sie erstmal nicht. Es waren ja Juden und sie hatten jüdische Auferstehungshoffnung, dass am Ende der Zeit Gott alle am jüngsten Tag auferstehen lässt und richten wird. Das Ostererlebnis hatte aber mit dieser Jenseitshoffnung erstmal noch nichts zu tun. Es war einfach die Auferstehung Jesu. Und sie hatten keine Kategorie dafür, deshalb waren sie verwirrt, ängstlich, irritiert. Bei Matthäus heißt es, die Frauen gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude. Mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Freude, weil Jesus lebt. Furcht, weil sie nicht verstehen, was passiert ist. Und vielleicht die Frage aufkam, was würde jetzt werden? Denn ich meine, die Bewegung Jesu war ja gefährlich geworden. Es war ja etwas, was schwierig war. Und in Jerusalem gab es überall hasserfüllte Menschen, die sich vielleicht alle ans Kreuz bringen würden. Die Jesus-Bewegung ging weiter, aber mit was für Aussichten? Was stellten sich die Jünger so vor? Was würde kommen? Sie waren also in einer Mischung. Hurra, Jesus lebt, aber oh nein, unsere Situation wird nicht leichter. In den Evangelien geht es also gerade nicht darum, dass die Wünsche der Jünger erfüllt werden und sie endlich ans ewige Leben glauben können. Das ist nicht das, was wir in den Berichten lesen. Am Ostermorgen waren die Jünger nicht sehr heldenhaft. Die Auferstehung war aber so ein gewaltiges Ereignis, dass nach und nach die Jünger alles von dem Ereignis her interpretierten. Die Sicht über Jesus wurde nach und nach in dem Osterlicht interpretiert. Es gibt manchmal Filme, die versteht man nicht richtig, bis man ans Ende kommt. Ich weiß nicht, wer den Film The Sixth Sense mit Bruce Willis kennt. Da ist es auch so, man guckt den und am Ende gibt es eine ganz verrückte Auflösung und das Im liebsten will man sofort den Film nochmal von vorne gucken, weil jetzt ordnet man alles in einem anderen Licht. Wenn man das Ende gesehen hat, erscheint auch der Anfang in einem anderen Licht. Und das taten die Jünger. Auf einmal war alles, was Jesus gesagt hatte, von dem Osterlicht her zu interpretieren. Seine Worte, seine Taten, auch sein Sterben. Und dann auch das eigene Sterben, unser Sterben. Vom Osterlicht her beleuchtet, bekommt das alles eine neue Bedeutung. Auch dein Tod, mein Tod, der Tod der lieben Menschen, um die um uns herum, die wir vermissen, an deren Gräbern wir stehen. Jesus sagt diese unglaublichen Worte: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mir vertraut, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und mir vertraut, wird niemals sterben. Jesus hat die Schwestern Maria und Martha besucht. Ihr Bruder Lazarus war verstorben und sie sind todtraurig. Und Jesus weiß schon, dass er gleich Lazarus auferwecken wird. Und dann sagt er diese Worte: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mir vertraut, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und mir vertraut, wird niemals sterben. Und das hat noch niemand gesagt. Kein Buddha, kein Moses, kein Mohammed, kein Konfuzius. Was meint Jesus? Wenn ihr mir vertraut, werdet ihr niemals sterben. Könnte es sein, dass Jesus hier sagt: Ihr habt alle eine Meinung von dem Tod. Ihr wisst, was man so darüber sagt. Der Tod ist das Ende. Wenn ihr mir vertraut und an mich glaubt, dann wird das, was alle vom Tod denken, bei euch nicht eintreffen. Wir sehen, was mit einem Körper passiert. Körper vergehen, werden ins Grab gelegt oder vielleicht schon vorher verbrannt und dann die Urne herabgesenkt. Und Tod heißt Vergehen, Auslöschung, Vergänglichkeit. Und Jesus sagt: Das ist nicht das, was ihr erleben werdet, wenn ihr an mich glaubt. An einer Stelle sagt er: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Wer mein Wort hält, wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Einen Satz später heißt es, der wird den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Der wird den Tod nicht schmecken. Was heißt das? Ich glaube, wir müssen überlegen, was Leben eigentlich heißt. Dein Leben ist ja nicht nur dein physischer Körper. Das meinen wir in einer säkularen Welt. Dein Leben ist dein biologischer Körper. Aber du bist mehr. Dein Leben ist mehr. Wir sind zum größten Teil, ist Leben ein spirituelles Ding. Deine Erfahrungen, dein Bewusstsein, ein Strom der Wahrnehmungen, Entscheidungen, Wünsche, Hoffnungen, Ängste, Beziehungen. Die Menschen, die du liebst, all das macht dein Leben aus. Der Körper ist ein Teil davon. Das andere ist dein Leben. Und das hört nie auf. Jesus sagt ja, dein irdischer Körper wird sterben. Aber du, deine Erfahrung, deine Wahrnehmung, deine Entscheidung, Wünsche, Hoffnungen, Ängste, du lebst weiter. Das hört nicht auf. An seinen Freund Timotheus schreibt Paulus, und er hatte schon viel Zeit, über Ostern nachzudenken: Christus Jesus hat dem Tod die Macht genommen und Leben und Unsterblichkeit ans Licht gebracht durch das Evangelium. Leben und Unsterblichkeit ans Licht gebracht durch das Evangelium. Am Ostermorgen haben die Jünger das noch nicht verstanden. Nach und nach haben sie überlegt und das durchdacht: Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Jesus ist gestorben, begraben, wieder auferstanden und dadurch hat er den Tod besiegt. Ab jetzt gibt es für die ihm nachfolgen, ewiges Leben, Unsterblichkeit. Du wirst weiterleben. Du wirst weiterleben. Ich habe gelesen von der Beerdigung von Winston Churchill, dem bedeutendsten britischen Staatsmann des 20. Jahrhunderts. Und der hat als alter Mann seine Beerdigung geplant. Er hat die Operation Hope Not, also hoffe nicht, dass es kommt oder nicht bald kommt, genannt. Es kam aber der Tag, er wurde 90 Jahre Und dann wurde die Trauerfeier in der St. Paul's Cathedral abgehalten, eine große, pompöse Trauerfeier. Und am Ende, als alles vorbei war, wurde es still. Und auf der einen Seite der Kathedrale, auf der Westseite, wo die Sonne untergeht, spielte ein einzelner Trompeter das militärische Signal zum Schlafengehen. Last Post. Gute Nacht, o Leben. Ein Schlaflied. Wie passend für eine Beerdigung. Aber das war nicht das Ende. Denn dann erklang von der anderen Seite, von der Ostempore, da wo die Sonne aufgeht, ein zweites militärisches Trompetensignal, nämlich der Weckruf. Reveille. Zeit zum Aufstehen. Es ist Zeit zum Aufstehen. Ihr werdet den Tod nicht schmecken. Wir legen uns eben nicht nur hin, sondern es ist zugleich ein Aufstehen. Ich habe von dem amerikanischen Theologen und Denker Dallas Willard gelesen. Er hat Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommen und verfiel. Und eines Tages sagte er, mir ist klar geworden, dass es vielleicht nach meinem Tod einige Zeit dauern wird, bevor ich merke, dass ich gestorben bin. So ein interessanter Gedanke. Mir ist klar geworden, vielleicht dauert es eine Zeit nach meinem Tod, bis ich selber merke, dass ich gestorben bin. Wir werden den Tod nicht schmecken, sagt Jesus denen, die ihm vertrauen. Du hörst nicht auf zu existieren. Es geht weiter. Der Tod ist besiegt. Jesus ist nicht tot. Auch seine Freunde Johannes, Petrus, die sind nicht tot. Maria, Martha, Lazarus sind nicht tot. Winston Churchill ist nicht tot. Dallas Willard ist nicht tot. Das ist Auferstehungshoffnung. Du wirst niemals sterben. Was ist die Alternative? Menschen denken heute in unserer säkularen Gesellschaft, dass im Grunde mit dem Tod alles aus ist. Es gefällt einem nicht, man weiß es auch nicht so richtig, aber im Grunde ist das das säkulare humanistische Weltbild. Danach kommt nichts mehr. Es gibt keine Hoffnung außer diesem Leben, außer dieser Erde. Manchmal denke ich, dass der drohende Klimawandel uns deshalb so ängstigt, weil wir sonst nichts haben außer dieser Erde. Statt nüchtern sich den Problemen zu stellen, wird man stattdessen panisch. Wir haben ja nichts anderes. Es gibt danach nichts mehr. Kann es ohne die Perspektive der Auferstehung wirklich tiefe Hoffnung, wirklich tiefen Sinn geben? Die frohen Osterlieder, die wir heute singen, zeugen von einer ganz anderen tiefen Hoffnung. Und so ist es, dass der, der auferstanden ist, der, der zuerst sein Leben gegeben hat am Kreuz, aus großer Liebe zu uns, für unsere Sünden gestorben ist und dann auferstanden ist vom Grab, damit wir Leben haben, dass der jetzt hier ist in dieser Kirche und uns einlädt, vertrau auf mich, lass mich deine Hoffnung sein. Er lädt uns ein, dass wir uns wieder neu in seine Hände legen und zu ihm sagen, Jesus, sei du auch mein Retter, sei du mein Herr, mein guter Hirte, mein Freund, mein Lehrer, mein Heil, mein Leben. Vielleicht hast du, Jesus, das noch nie gesagt. Vielleicht hast du dein Leben noch nie in die Hände Jesu gelegt. Vielleicht machst du das heute und gibst ihm dein Leben und sagst, Herr, ich will dir folgen, egal was ist. Ich will diese Hoffnung haben, dass mein Leben nie endet. Dann ist es dein persönliches Osterfest, wo du eine neue Hoffnung geschenkt bekommst. Vielleicht hast du noch viele Fragen. Vielleicht bist du erstmal ein Schüler Jesu, hörst auf ihn, lernst von ihm, liest mal in der Bibel. Bittest ihn um Hilfe, wenn du Dinge nicht verstehst. Finde heraus, ob er zuverlässig ist und treu. Vielleicht bist du auch schon ein Nachfolger Jesu. Dann müssen wir anfangen zu planen, dass wir nie sterben. Wir müssen anfangen, unsere Hoffnungen, unsere Befürchtungen davon formen zu lassen und auch so darüber reden. Ich werde nicht sterben, mein Körper vergeht, aber ich bleibe in Jesu Hand, ich lebe weiter. Ich werde den Tod nicht schmecken. Sprich mit deiner Familie darüber. Lasst uns gegenseitig, wenn wir über den Tod reden, so über den Tod reden, als ob wir ihn nicht schmecken und sagen, was machst du denn in 100 Jahren? Ich spiele mit Petrus Fußball. Oder ich sitze bei Jesus und höre ihm zu. Ich singe im Englischen, im Engelschor. Ich singe Bachs, das wäre doch mal was, Bachs Passion, Johannes Passion im himmlischen Engelschor mit den himmlischen Posaunen. Ich spiele im himmlischen Posaunenchor. Lasst uns anfangen, die Auferstehungshoffnung, die wir haben, in unseren Alltag umzusetzen, konkret und vielleicht auch ein bisschen fröhlich zu sein, mal emotional werden über etwas. Wir werden ja bei verschiedensten Ereignissen emotional, vor allen Dingen bei Fußballspielen. Jetzt hat ja Arminia Bielefeld das Finale erreicht. Ich weiß nicht, wer die Bilder gesehen hat, da geht es emotional zu. Da jubeln Leute, weinen Leute, umarmen sich. Aber es ist doch nur ein Fußballspiel. Und was ist Ostern dagegen? Ist das nicht mehr als ein Halbfinale, das gewonnen ist? Da besiegt jemand den Tod, trägt meine Schuld, schließt den Himmel auf, damit wir leben können. Könnten wir da nicht unsere Freude zeigen? Zum Beispiel mal ein bisschen schunkeln. Für Ostwestfalen ist das ja schon richtig. Die Osterlieder sind ja vielfach im Dreivierteltakt geschrieben, dass man so ein bisschen schunkeln kann. Vielleicht wäre das ja schon mal ein Ausdruck der Osterfreude. Lasst uns Gott loben, denn er hat den Tod besiegt und wir werden den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Der Herr ist auferstanden.
Der ist wahrhaftig auferstanden.
Amen.